Willkommen bei Food Safety Talk, dem Podcast für Fachleute in der Lebensmittellieferkette.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Food Safety Talk. Das ist ja der Podcast für alle, die Lebensmittelsicherheit praktisch leben. Und entsprechend geht es heute um ein Thema, das wir alle aus der Lebensmittelbranche kennen und das doch vielen Kopfzerbrechen bereitet. Ich spreche von HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Es ist ein Konzept für Lebensmittelsicherheit, ist Pflicht, fühlt sich oft wie eine komplizierte Wissenschaft an, aber die gute Nachricht, es geht auch einfacher. Ich habe heute zwei besondere Gäste bei mir, nicht nur Fachleute, sondern auch echte Hygiene-Enthusiasten. Sie haben gemeinsam einen pragmatischen, verständlichen HACCP-Ansatz entwickelt, um den es heute geht, und der ist nicht nur korrekt und hilfreich, sondern auch kostenlos und praxisnah. Ja, ich begrüße zunächst Herrn Sebastian Siuzinski, mein geschätzter Kollege, Auditor der Lebensmittelsicherheit, unter anderem für HACCP-Systeme. Er ist der Mann für die Lebensmittelsicherheitsstrukturen. Hallo, Herr Siuzinski.
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich.
Und dann habe ich auch dabei Herrn Michael Bäumel. Er ist Hygiene- und Sicherheitsbeauftragter, Mitglied im Fachkreis Lebensmittelhygiene e.V. und Geschäftsleitung der MB Hygienemanagement. Er ist Hygienespezialist für kleinere Betriebe, kennt den Alltag in Bäckereien, Fleischereien oder kleinen Manufakturen und hat das praktische Talent, Komplexes einfach zu machen. Hallo, Herr Bäumel.
Schönen guten Tag, Frau Maas.
Ja, also zunächst mal möchte ich mal wissen, wie es eigentlich zur Zusammenarbeit zwischen Ihnen gekommen ist. Das klang ja sehr abenteuerlich.
Ich glaube, da haben sich die richtigen beiden gefunden, weil wir beide auf diesem, ja, ich sag mal Lebensmittelhygiene, auf dieser Lebensmittelhygienewelle irgendwie doch zusammen surfen. Es ging los vor etwa 25 Jahren, da haben wir uns getroffen in einem Forum ein Internetforum eines Verlages, wo interessierte Fragen stellen konnten zum Thema Lebensmittelhygiene. Und es hat sich eben schnell herausgestellt, dass es eine kleine Gruppe war, die da immer die Antworten gegeben hat. Dazu zählte dann der Sebastian und ich. Und dann haben wir uns eben entschieden, Mensch, da kann man mehr draus machen. Dann haben wir den Fachkreis Lebensmittelhygiene gegründet, der dann auch die ganzen Jahre über Fragen von Menschen aus der Lebensmittelindustrie, aus dem Lebensmittelgewerbe beantwortet hat. So kamen wir beide zusammen. Mhm.
Sie haben ja das Ganze als Hobby quasi entwickelt. Was begeistert Sie denn so sehr am Thema Hygiene?
Also vielleicht kann ich das vielleicht als erstes mal beschreiben. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die schon immer mit Lebensmitteln und mit der Lebensmittelproduktion auch verbunden war. Meine Mutter war in einem Fleischbetrieb der DDR damals lange tätig. Und mein Vater war leidenschaftlicher Hobbykoch. Das heißt also, bei uns wurde immer abends gebrutzelt, am Wochenende gebrutzelt, was mich immer fasziniert hat. Mhm. Und natürlich dann bei meiner Mutter konnte ich auch sehr, sehr früh schon als Ferientätigkeit in die Lebensmittelindustrie reinriechen. Also ich kenne sogar noch die Fleischwarenwirtschaft als noch ein Holzklotz, ein Hackebeil und eine Zigarettenkippe im Mund. Der übliche Part war und so. Ich fand es immer lustig. Mein erster Ferienjob war zwar offiziell, dass ich Koteletts in eine Verpackungsmaschine einlegen musste. Aber eigentlich war mein Arbeitsplatz so gewählt, dass ich über das Fenster auf den Hof gucken konnte und dann den Chef immer warnen musste, wenn der Veterinär über den Hof kam, damit er dann seine Zigarettenkippe in den Abguss dann spucken konnte. Was er übrigens sehr, sehr treffsicher gemacht hat. Oha.
Sozusagen schon die erste Risikoanalyse in eurem Betrieb.
Genau. Aber letztlich ist es so, und daher faszinierte mich auch schon immer letztendlich die Tätigkeit, die analytische Variante, wie man im Grunde Prozesse macht. Ich habe mich auch immer sehr, sehr gerne dafür interessiert, wie Prozessmanagement funktioniert, wie man im Grunde genommen bestimmte Dinge vorhersagen kann. Und später habe ich dann im Studium auch damit begonnen, mich mit historischer HACCP zu beschäftigen. Und das war auch so der erste Part, wo ich mich ja kennengelernt habe, als ich einen Vortrag über historische HACCP gehalten habe im Fachkreis für Lebensmittelhygiene.
Ja, bei mir ist, ich sage heute noch, dass Lebensmittelhygiene mein Hobby ist. Ich liebe das Thema. Aber ich bin auch beruflich damit in Kontakt gekommen. Ich habe jahrelang die Küchenleitung eines großen Kreditinstitutes in Düsseldorf gehabt und auch da ging es dann los, dass man mit HACCP, dass man Eigenkontrollen machen sollte, aber keiner wusste wie. Also es waren die Anfangsjahre des HACCPs, der Eigenkontrollen. Es wurde gefragt, ja, wer kümmert sich darum? Ich habe gleich gesagt, nee, würde ich gerne machen. Es gab noch keine Literatur darüber. Das heißt, ich habe mir das Ganze dann aus Amerika schicken lassen, habe es dann entsprechend übersetzen lassen, weil es eben in einem Fach Englisch war, dass ich dann doch nicht so ganz gut konnte. Und so habe ich mir dann eben die ersten Themen angelesen und ja für unseren Betrieb das erste Eigenkontrollkonzept geschrieben und quasi für Düsseldorf dann so eins der ersten Eigenkontrollkonzepte erstellt. Und ich war wirklich fasziniert darüber, wie man Lebensmittelsicherheit strukturiert kann und wie man es nachweisbar machen kann. So bin ich an dieses Ganze rangekommen.
Mhm. Und was war dann der Auslöser für Ihre vereinfachte HACCP-Studie?
Na, das soll mal lieber Micha erzählen.
Man könnte es ganz schnell erklären. Die anderen waren zu kompliziert. Mhm. Also wir mussten was haben, was einfacher ist. Und es ging los. Ich hatte die Aufgabe für einen mittelgroßen Bäckereibetrieb. Sebastian würde sagen, es ist ein kleiner, weil der kennt ja auch die ganz großen. Für mich ist es ein mittelgroßer Bäckereibetrieb, ein IFS Progress Food zu erstellen. Sebastian hat natürlich gleich gesagt, komm, da helfe ich dir, das machen wir zusammen. Aber irgendwie kamen wir beide auf keinen Nenner. Ich fand es für den Betrieb zu kompliziert und Sebastian war wirklich zu verkopft. Also wenn man Sebastian fragt, dann hat man sofort eine ganze Enzyklopädie an Antworten, die natürlich alle stimmen, aber die man natürlich nicht auf einem DIN A4-Blatt zusammenschreiben kann. Und als letzter Versuch tauchte dann das Beiblatt zu der DIN-Norm auf und ab dann hat es begonnen, Spaß zu machen. Und dann sind wir auch mit unserer Arbeit zusammengewachsen, aber da kann Sebastian noch was zu sagen.
Das Besondere eigentlich an dem Beiblatt, ich hatte es damals nur rausgeholt, um es Micha nochmal zu versuchen zu erklären, was der Gedanke ist. Ne? Und das ist dann eigentlich so entstanden, dass wir dann wirklich sagen, das Besondere dabei ist, dass ein Betrieb unsere HACCP-Studie umsetzen kann, ohne dass er eine große Vorunterweisung für den Prozess, für die Systematik machen muss. Also er kann einfach loslegen mit einer einfachen Visualisierung. Und das fand ich dann doch schon faszinierend, dass das auch so gut geklappt hat. Also ich war schon am Anfang sehr skeptisch, aber mit Micha zusammen hat es richtig gut geklappt.
Das heißt, wir reden ja über das Beiblatt 1 der DIN 10503. Wie wurde denn dieser Ansatz bei der ersten Publikation, Vortrag oder aufgenommen?
Ja, einen Vortrag im Endeffekt gab es erstmal nicht, sondern wir haben es direkt im ersten Betrieb ausprobiert. Ja. Ich sage mal, von dem Betrieb selber wurde es toll aufgenommen. Also der Betrieb hat gesagt, Mensch, super Sache. Bei den Kontrolleuren haben wir erstmal keinen Applaus dafür gekriegt, weil die uns gesagt haben, was ist das? Das ist keine HACCP-Studie. So, weil für den Kontrolleur das auch zu neu war, der könnte anscheinend dieses Beiblatt nicht, ich will jetzt nicht schlecht über Kontrolleure reden, um Gottes Willen, man kann nicht immer alles kennen, aber das war ihm eben noch unbekannt und dann hieß es, nee, das ist keine HACCP-Studie, dann haben wir auf die DIN-Norm verwiesen, dann musste er Rücksprache mit seiner entsprechenden Zertifizierungsstelle und so weiter halten, aber zum Schluss hieß es dann, nee, also man darf das so machen, das ist in Ordnung. Mhm. Und da hatten wir dann quasi mit unserer Idee den ersten Fuß in der Tür und damit ging es dann los.
Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich halt das nicht in der Praxis umsetze, sondern ich hatte es dann wirklich mal in 2, 3 Vorträgen erläutert. Und da erntete ich als erstes Skepsis, dass sowas überhaupt möglich ist und es gäbe ja feste Regeln, wie man das machen sollte. Aber gleichzeitig auch, und das fand ich ganz interessant, Faszination. Und ich finde das total interessant, zumal ich ja eigentlich auch schon sehr, sehr lange mich mit HACCP beschäftige und insofern auch die Ursprünge der HACCP kenne. Ich bin auch ISO-Auditor, habe im Grunde Prozessmanagement als Schulung gehabt und kenne daher auch die FMEA. Und diese FMEA ist eigentlich als Basis sehr, sehr stark verankert in den traditionellen Modellen, die wir in der HACCP machen. Das Problem ist aber, dass diese FMEA sehr kompliziert ist und von den meisten Lebensmittelbetrieben gar nicht richtig verstanden wird.
Darf ich den verkopften Sebastian noch mal ganz kurz bitten, diese mysteriösen Buchstaben zu erklären?
Ach so, FMEA, Entschuldigung, Fehlermöglichkeitseinflussanalyse. Mhm. Das ist das eigentlich eine mehrstufige Analysenmethodik, in der man ermittelt, wie von einem Bauteil ein möglicher Fehler auf weitere Bauteile auswirken kann. Das macht man über eine Risikoprioritätszahl, oder ich muss vielleicht korrekter sagen, das hat man über eine Risikoprioritätszahl gemacht, denn inzwischen hat sich auch die FMEA schon viel weiterentwickelt. So, und in dieser Risikoprioritätszahl, die wird ermittelt durch Wahrscheinlichkeiten von Auftritt und Entdeckung und Auswirkung. Und ich kann mich noch an die erste HACCP-Lektüre erinnern. Da hatte man dann solche Stufen 1 bis 10. Und für die Auswirkung war dann zum Beispiel Stufe 9 Tod und Stufe 10 Tod und Arbeitsausfall. Und daran merkt man halt, dass bei HACCP sehr, sehr viel damals sehr schnell gestrickt worden ist. Und da aber alle sich plötzlich damit beschäftigen mussten, hat sich deswegen diese Methodik, diese verkopfte Methodik, wie Michael sagen würde, also auch sehr, sehr stark implementiert. Aber so richtig umgehen können viele damit auch heute nicht. Und auch heute finden wir in Audits immer wieder das Problem, dass hier Fehler eigentlich sich eingeschlichen haben.
Ich würde jetzt gerne an der Stelle einen ganz kurzen Einspieler bringen zu so einer Definition von HACCP, die wir uns jetzt kurz anhören.
Darf es ein bisschen mehr sein? Unser Foodwiki. Was ist HACCP? HACCP steht für Hazard Analysis and Critical Control Points. Es ist ein systematischer Ansatz, um gesundheitliche Gefahren bei der Herstellung von Lebensmitteln zu erkennen, zu bewerten und zu kontrollieren. Im Zentrum steht die Frage, was kann schiefgehen und wie verhindern wir das? Was ist eine HACCP-Studie im praktischen Sinne? In der Praxis ist eine HACCP-Studie die strukturierte Analyse, um Gefahren zu erkennen und deren Risiken für ein Produkt oder eine Produktgruppe in einem Unternehmen zu bestimmen. Sie zeigt auf, welche Risiken können für den Verbraucher bestehen, wo im Prozess sie entstehen könnten und wie man sie beherrscht. Diese Analyse ist das Herzstück eines HACCP-Systems und Grundlage für vorbeugende Programme und aktive Kontrollen.
So, da sind wir wieder zurück. Jetzt habe ich eine Frage an Herrn Sierczynski. Was genau beschreibt der Begriff Hygienehaus? Ich habe das mal von Ihnen gehört.
Genau, ich versuche Menschen, die ich auf den Weg bei einer HACCP mitnehmen will, einfach immer sehr stark bildlich zu arbeiten, weil ich das Gefühl habe, dass dann die Zuhörenden auch besser den Part mit aufnehmen können. Ich fange mal an bei meiner Holzklotz-Geschichte. Wenn wir jetzt einfach den Holzklotz auf eine freie Wiese stellen und Lebensmittel bearbeiten würden, dann werden wir feststellen, dass wir das Problem haben, dass uns Insekten, Mäuse und was weiß ich über das Lebensmittel laufen. Und da können wir gar nichts gegen tun erstmal. Wenn wir dann mit einer Analyse loslegen würden, werden wir feststellen, wir müssen dieses Risiko irgendwie eliminieren. Das heißt, wir bauen uns ein Haus, so dass wir drinnen sind und die draußen. Und das ist auch eigentlich dieses Bildnis, was wir bei HACCP verwenden. Das heißt, wir haben in der Basis zu dem Hygienehaus einfach einmal das Fundament, wo wir sagen, das sind die Präventionen, also das ist im Grunde die gute Hygienepraxis, das sind die Präventionsmaßnahmen. Dann haben wir die Wände. Die Wände beschreiben im Prinzip, wie wir mit einem Lebensmittel umgehen, ganz allgemein. Mhm. Und das Dach, um alles abzuschließen, ist dann die eigentliche HACCP-Analyse, in der wir ganz spezifisch für das einzelne Lebensmittel, das wir herstellen wollen, uns Gedanken machen, welche Gefahren, welche Risiken können hier auftreten und wie kann ich die eliminieren, bevor ich das Lebensmittel in Verkehr bringe.
Herr Bäumel, warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, dass dieses HACCP nicht zu verkopft ist, dass es verstehbar bleibt?
Weil es sonst nicht gemacht wird. Der Mitarbeiter muss es verstehen, der muss es leben, es muss verstanden werden, damit es dann auch zur Umsetzung kommt. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass der Mitarbeiter es nicht nur umsetzt, sondern dass der auch in der Gestaltung, in der Ausarbeitung des HACCPs und in der Anpassung mit integriert ist. Also auch wenn sich im Betrieb Abläufe verändern und wir diese Studien nochmal anfassen müssen, dann geht das natürlich auch nur, wenn der Mitarbeiter das vorher schon verstanden hat, dass er jetzt sieht, okay, wir haben was verändert, dann müssen wir unsere Gefahrenanalyse, unsere Risikobewertung nochmal anschauen, ob das alles so passt. Wir haben natürlich auch das Problem, dass die Jetzt bin ich wieder bei dem Thema Kontrolle, dass die amtliche Kontrolle auch oft in den Betrieben sagt, kann ich bitte Ihre HACCP sehen? Und auf die Frage, was möchten Sie denn sehen, kommt die Antwort, ja, Ihre Temperaturlisten und Ihre Reinigungslisten. Ja, dann sieht man wirklich, dass HACCP oft falsch verstanden wird.
Das ist zu kurz, ne?
Das ist zu kurz und es kommt mir da auch diese Themen Gefahr und Risiko einfach nicht vor. Ich höre das in meinen Vorträgen auch ganz, ganz oft, wenn ich dann unterwegs bin und mit Leuten spreche und die beiden Wörter nebeneinander stelle, dann höre ich ganz oft, ja, aber Gefahr und Risiko, das ist doch das Gleiche. Und dann versuche ich dann, ich mache es ja wie der Sebastian auch, ich versuche das bildlich zu erklären und sage dann auch, ja, okay, aber ich sag mal, wenn du in Urlaub fährst und südlich der Sahara plötzlich so ein hungriger Löwe auf dich zukommt, wie sieht denn das da aus mit der Gefahr? Ist der gefährlich? Und dann heißt er, ja, natürlich ist der Löwe gefährlich. Ich sag, wie sieht das denn aus? Ist das Risiko hoch, dass der dich frisst? Und dann kommt natürlich auch die Antwort, ja. Und wenn ich dann sage, jetzt gehen wir mal ein Stück weiter, wir gehen irgendwo durch einen schönen Zoo und schauen uns einen Löwen an. Ist der gefährlich? Ja, natürlich, ein Löwe ist immer gefährlich, kriege ich dann zur Antwort. Und auf die Frage, wie sieht's mit dem Risiko aus, sagt man mir, da kann ja nichts passieren, der ist ja im Käfig. Und spätestens dann fangen wir an, drüber nachzudenken, dass Gefahr und Risiko doch was anderes ist und dass wir das eben unterschiedlich bewerten müssen und den Mitarbeiter da eben entsprechend mitnehmen.
Und das ist zum Beispiel wirklich ein Punkt, den wir hier in der Vereinfachung haben, in unserem Modell, was man in der klassischen nicht findet. Also die klassische verlangt auch im Standard erst eine Gefahrenanalyse. Das heißt, ich muss mir erstmal ganz viele Gedanken um alle möglichen Gefahren machen, vielleicht sogar um das, dass ein Flugzeug auf meinen Betrieb fällt. Und Kerosin in mein Lebensmittel eindringt und dann hat man daraus die Risikoanalyse. Und wir sagen ganz einfach erstmal als Vereinfachung, beschäftige dich nicht mit Gefahren, die kein Risiko darstellen. Mhm. Die werden bei uns nicht bis zum letzten Ende mitgeschleppt, die fallen raus. Mhm. Und vielleicht auch, was oft gar nicht so sehr berücksichtigt wird, ist, was ich versuche auch immer wieder den Leuten zu erklären, meistens kaufen wir Lebensmittelzutaten ein für unsere Lebensmittelproduktion. Mhm. Und das sind ja schon frei verkehrsfähige Lebensmittel. Das heißt, da hat sich ja schon jemand so viele Gedanken gemacht, dass er sagt, ich schreibe ja drauf, was du damit machen darfst. Und wenn ich da drauf schreibe, du darfst sie essen, dann haben die ja kein Risiko mehr. Ja? Warum soll ich dann nochmal eine Gefahrenanalyse machen? So ein ganz typischer Part ist eigentlich das Erdbeertörtchen bei einem Bäcker. Mhm. Er kann die Erdbeeren jetzt im Großmarkt kaufen, dann sind sie genussfähig. Oder er kann sie selber anbauen. Dann muss er sich natürlich tatsächlich Gedanken über Pestizide machen. Aber nicht jeder, der Erdbeeren einsetzt, muss sich die Gedanken über die Pestizide machen, aus unserer Sicht.
Also auch Vertrauen auf die Lieferkette dann, ne? Die ja lückenlos kontrolliert ist. Ja.
Und um den Bogen nochmal ganz kurz zu Risiko und Gefahr zu spannen. Ich mache das dann auch in meinen Vorträgen so, dass ich zu den Leuten sage, natürlich gibt's Gefahren, die wir sehen. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, bleiben wir bei dem Erdbeertörtchen von Sebastian. Ja, wenn jetzt das Erdbeertörtchen komplett verschimmelt ist, ja, dann sage ich in meiner Schulung, so ein total verschimmeltes Erdbeertörtchen, davon geht kein Risiko für den Gast aus.
Und das erkennt er.
Genau, aber dann kriegt man zuerst, um Gottes Willen, aber Schimmel ist doch ungesund. Ja, aber doch nur, wenn der Gast es essen würde. Und das Schöne ist ja, dass Verderbniserreger mit uns sprechen. Die sagen ja, dass was nicht stimmt. Also entweder sehe ich es oder ich rieche es oder ich schmecke es. Mhm. Ja, und dieses verschimmelte Törtchen, ja, ist eine Gefahr, aber kein Risiko für meinen Konsumenten. Und damit kann man dann auch die Mitarbeiter, denke ich mal, ganz gut abholen.
Mhm. Insbesondere, wenn wir dann in die Diskussion Verbrauchsdaten und im MHD einsteigen. Auch das immer so ganz, ganz typisch. Ich finde es immer lustig, wenn meine Frau dann schon sagt, ist das noch zu verbrauchen bis? Und dann sagt, du weißt ganz genau, was ein MHD ist. Nein, aber das ist auch ein ganz, ganz großes Thema der Lebensmittelverschwendung, dass halt hier falsch differenziert wird, dass man immer denkt, dass ein Lebensmittel, was ein MHD hat, nicht mehr essbar ist oder ähnliches. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema, was jetzt hier diesen Podcast sprengen würde, oder?
Denke ich auch.
Denke auch. Vielleicht nochmal, um es auf den Punkt zu bringen. Also Entbürokratisierung ist ja sowieso jetzt gerade im Trend. Welche Vorteile hat der vereinfachte Ansatz, Ihr Ansatz im Vergleich zu komplexen Modellen?
Ganz einfach, der Betrieb kann die HACCP-Studie selber erstellen und dadurch hat diese Studie bei den Mitarbeitern und im Betrieb eine ganz, ganz andere Akzeptanz.
Wir haben jetzt schon öfter gehört, dass Sie eben eine einfache Tabelle entwickelt haben, mit der man eine HCCP-Studie durchführen kann, ganz ohne komplizierte Fließdiagramme. Und jetzt würde mich gerne interessieren, wie das funktioniert. Wie sieht diese Tabelle aus? Vielleicht können wir da ein Beispiel nehmen.
Gucken wir uns die Tabelle mal an. Also was zu beschreiben, was jetzt der Teilnehmer nicht sehen kann, ist ein bisschen schwierig, aber ich versuche es zu erklären. Die Tabelle enthält natürlich mehrere Spalten. Es geht ganz vorne los mit einer Prozessnummer. Dazu kommt die entsprechende Beschreibung. Was tue ich in diesem Prozess? Danach wird beurteilt, handelt es sich um eine Temperaturvorgabe, um eine Zeitdauer, eine Tätigkeit, einen Transport, eine Verzögerung, eine Prüfung oder eine Lagerung. Das wird dann ganz einfach angekreuzt. Ja? Beispiel, Ware aus dem Lager holen, also Prozess Nummer eins, Ware aus dem Lager holen, kreuze ich an, Transport. Ich transportiere es von dem Lager zu meinem Arbeitsplatz. Dann wird angekreuzt, welche möglichen Gefahren gibt es. Die Gefahren sind auch schon vorgegeben in unserer Tabelle. Wir unterscheiden wie immer chemisch, biologisch, physikalisch eine radiologische Gefahr und die Allergene. Wobei, der Sebastian hat es vorhin schon gesagt, wenn wir eine Gefahr einmal ausgeschlossen haben, ziehen wir sie nicht mehr durch, die ganze Studie. Das heißt, die radiologische Gefahr haben wir nur in der Studie Wareneingang. Damit haben wir die dann ausgeschlossen. So, dann brauchen wir uns darüber im Nachgang keine Gedanken mehr machen, weil Radiologie in unseren Betrieben nicht mehr aufs Lebensmittel kommen kann. Danach wird durch drei kurze Fragen geklärt, wie hoch die Auftrittswahrscheinlichkeit, also das Risiko einer Gefahr ist. Und in den letzten beiden Spalten müssen wir uns dann darum kümmern, welche Vorbeugemaßnahmen vorhanden sind und ob wir gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen einleiten müssen. Das ist diese Tabelle jetzt erstmal im Groben. Wir haben unsere Vereinfachung. Wir malen keine Kästchen, sondern wir kreuzen den Warenfluss an und haben strukturierte Abfragen und Risikobewertungen. Die Gefahrenbetrachtung, welche Gefahr kann passieren in einer vereinfachten Einstufung, kann eine Gefahr zum Risiko werden, Fragezeichen. Und da kann man jetzt mal so ein Beispiel nennen. Wenn ich jetzt in der Bäckerei bin und sage, okay, die arbeiten mit Sackware, die müssen die Säcke aufschneiden. Dabei kann natürlich Papier oben ausfransen und beim Einschütten kann das mit reinkommen. Jetzt kann ich sagen, habe ich da schon drüber nachgedacht? Gibt es Präventionsmaßnahmen? Habe ich vorher schon mir Gedanken gemacht über Fremdkörper im Lebensmittel? Wenn ich soweit schon war, kann ich da reingucken und dann steht da vielleicht schon drin, Mensch, beim Aufschneiden von Sackware nehme ich eine Klinge also eine glatte Klinge ohne Wellenschliff. Dadurch wird der Sack aufgeschnitten, nicht aufgerissen. Damit habe ich dieses Fremdkörperproblem an der Stelle schon gelöst und das Risiko wieder auf Null gesetzt. Also insofern ist das immer ein Zusammenspiel mit dem, was der Sebastian vorhin gesagt hat. Er baut das Hygienehaus und in diesem Hygienehaus, da werden wir vielleicht gleich auch nochmal kurz drauf kommen, haben wir verschiedene Maßnahmen schon, die dafür sorgen, dass unser Lebensmittel sicher ist.
Und den Punkt haben wir dann kombiniert mit drei kleinen Regeln, weil wir haben am Anfang damit angefangen und haben dann doch festgestellt, dass wir beide unterschiedliche Meinungen haben. Und letztlich fällt mir auch oft in großen Betrieben auf, dass das Verständnis des Prozesses nicht richtig da ist. Und deswegen haben wir drei kleine Regeln geschaffen, die da zum Beispiel lauten, wenn du einen Ort wechselst mit deinem Produkt, dann ist es ein neuer Schritt. Die zweite Regel ist, zwischen zwei Tätigkeiten muss es entweder einen Transport oder einen Lagerschritt geben. Und wenn du keinen Transport und keinen Lagerschritt hast, dann ist es eine Tätigkeit, dann mache ich zwei Tätigkeiten draus.
Ja.
Und der dritte Punkt ist, wenn du einen Lagerschritt hast, dann gibst du eine Temperatur und eine Zeit an. Weil das ist, glaube ich, bei vielen Betrieben ganz wichtig, wenn wir immer wieder dort stehen und sagen, was machen Sie damit, wie ist das? Dann stellt man fest, dass viele Betriebe gar nicht wissen, wie lange dürfen sie zum Beispiel ein Zwischenprodukt lagern? Wo steht das Produkt? Kann es in dem Lagerort vielleicht einer Gefahr oder einem Risiko ausgesetzt sein? Und das versuchen wir damit zu vereinfachen und das klappt wunderbar. Mit diesen drei Regeln kriegen wir richtig gute Prozesse hin, ne?
Micha? Ja, wir haben es ja dann auch mit den, wenn wir jetzt bei dem Lagerschritten bleiben, wenn wir jetzt über ich gehe wieder einen Schritt zurück zu diesen Präventionsmaßnahmen, was wir alles machen. Arbeiten ja dann auch mit Arbeitsanweisungen. Wir haben eine Arbeitsanweisung, Umgang mit Anbrüchen. So, und damit haben wir schon im Vorfeld geklärt, wenn wir was aufmachen, wie lange dürfen wir es verarbeiten, wie muss es gelagert werden. Alles das hätten wir dann damit auch schon abgearbeitet.
Also beim Aufbau ist hier wichtig die starke Vereinfachung. Vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen.
Ja, also Sie haben es ja schon gesagt, also mir ist es ganz, ganz wichtig, ich bin Praktiker. Ja. Oder? Sie haben schon gemerkt, dass wir beide uns da ein bisschen unterscheiden, der Sebastian und ich. Er sieht es von der theoretischen Seite, ich will es umsetzen, ich will es im Prinzip machen und dafür muss es einfach sein. Das heißt, kein Malen von Kästchen, keine Pfeile aufmalen, sondern wir brauchen in den Betrieben eine ganz klare Hilfe beim Ablauf der Erstellung, bei dem Erstellen des Ablaufes der HACCP-Studien. So rum. Kurz gesagt, die HACCP-Studie, also unsere Tabelle, die ist ja schon strukturiert und vorgedacht und muss im Prinzip jetzt nur noch mit Leben gefüllt werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass ich dabei was vergessen kann. Also der Prozess muss nur noch im Endeffekt eingetragen und ergänzt werden.
Mhm. Besonders wichtig war uns, glaube ich, gerade in der vereinfachten Studie das Weglassen von Pfeilen. Lebensmittelherstellung ist aus meiner Sicht, auch wenn wir das in den komplexeren Studien generell so haben, und kleiner Gruß an alle Betriebe, die ich auch auditiere, fangt jetzt nicht bitte an, alle Pfeile wegzulassen. Aber letztlich bin ich persönlich der Meinung, Lebensmittelherstellung ist kein If-then-else-Prozess. Wir wissen, wie ein Brötchen aussieht. Wir wissen, wie ein Brötchen hergestellt wird. Und da haben wir nicht irgendwo wirklich eine Entscheidung, wo wir sagen, oh, wir haben jetzt einen Teig. Wenn der Teig blau ist, dann wird es ein Brötchen. Wenn der Teig grün ist, wird es eine Torte. Nein, wenn wir den Teig machen, wissen wir schon, was es werden soll.
Okay,
also und deswegen ist es halt wirklich ganz,
ganz strukturiert.
Wichtig. Mhm. Ja, genau.
Jetzt gibt es ja die typischen HACCP-Säulen, die CCPs oder die Präventivprogramme. Wie geht man damit um?
Auch die bewerten wir in all unseren Studien, die werden alle aufgearbeitet. Und dafür haben wir ja auch diese Fragenreihe, wie wir es vorhin schon gesagt haben, in unserer Tabelle. Die Präventionsprogramme erschließen wir uns im Vorfeld, da werden wir gleich noch drauf kommen. Also im Endeffekt beginnt unsere Reise, unsere HACCP-Reise neben dieser Tabelle, von der wir andauernd sprechen, mit einem einfachen weißen Blatt Papier. Da werde ich aber nachher nochmal ein bisschen genaueres zu sagen. Und ich darf jetzt auch schon mal spoilern. Diese Tabelle, die wir jetzt schon tausendmal benannt haben, die wird man später auch kostenfrei von uns zur Verfügung gestellt bekommen. Ich glaube, da werden Sie später noch was dazu sagen, wo man die runterladen kann. Genau, super.
Ja.
Und für alle verkopften Menschen, so wie ich, nochmal ganz kurz erläutert. Im Prinzip handelt es sich in der Theorie um einen vereinfachten Entscheidungsbaum, welcher auf dem Grundgedanken der dreistufigen HACCP-Modells beruht. Als Vereinfachung haben wir hier die Gefahrenanalyse halt in die erste Frage integriert. Und dadurch lässt sich im Grunde genommen dann die Entscheidung zwischen CCP, OPRP oder, wenn der Betrieb es halt einfacher nennen möchte, CP, da sind wir ein bisschen schmerzfrei, und den Präventionsprogrammen identifizieren. Also, das war sehr für alle gut. Theoretiker.
Jetzt haben wir ja dieses Beiblatt 1, der DIN 10503, schon mal genannt. Wie kommt das jetzt in Bezug auf diese Tabelle ins Spiel?
Durch die Art der Darstellung. Das Beiblatt beschreibt ja eigentlich nur einen reinen Materialflussplan. Diesen haben wir dann aber einfach gedreht. Das heißt, er ist in der DIN im Hochformat. Wir haben ihn erstmal ins Querformat gesetzt und haben dann einfach direkt an diesen Part rechts daneben die Risikoanalyse gesetzt. Das heißt, wir haben es um die Risikoanalyse erweitert und gehen dann die Fragen zur Risikoanalyse Zeile für Zeile durch. Und beispielsweise wird dann der Haken bei Prüfung gesetzt, wenn wir eine Messung, eine Prüfung machen und das Ergebnis für die Risikoanalyse an dieser Stelle relevant ist.
Was ist jetzt konkret der Unterschied dieses Ansatzes zu den klassischen HACCP-Methoden?
Frau Maas, das kann ich Ihnen unheimlich schnell beantworten. Das Ziel ist das gleiche, der Weg ist total einfach. Und das ist das Schöne daran. Also wirklich ohne Angst da rangehen. Es kann jeder selber machen. Und man nimmt diesem ganzen HACCP-Gespenst ein wenig den Schrecken.
Jetzt, wenn ich das so höre, denke ich ja, warum gibt es das klassische HACCP überhaupt? Welche Rolle spielen denn Fließdiagramme dort? Die sind ja dort wichtig. Ist das denn aus Ihrer Sicht überbewertet?
Nein, Fließdiagramme sind aus meiner Sicht gar nicht überbewertet. Sie stellen die wichtigste Grundlage der Risikoanalyse dar. Es ist nur sehr wichtig, dass man sie eben wirklich im Verständnis ordentlich macht, damit man nachher in der Risikoanalyse überhaupt weiß, worüber man redet. Ein Problem der Praxis ist, auch bei versierten Betrieben dass das Fließdiagramm sehr kompliziert aufgebaut ist und sich dann so gar nicht mehr in der Risikoanalyse findet oder umgedreht die Fließdiagramme zu allgemein dargestellt sind und nachher in der Risikoanalyse ganz andere Prozesse auftauchen. Ja, und es ist wichtig, dass der einzelne Prozessschritt, jeder Tätigkeitsschritt, also jeder Prozessschritt, jeder Lagerschritt und auch jeder Transport muss letztendlich in der Risikoanalyse in irgendeiner Weise betrachtet werden, ob eine zukünftige Gefahr oder ein Risiko auftreten kann. Die meisten Rücknahmen, die wir heutzutage haben, sind aus meiner Sicht durch Schnittstellen zwischen Prozessen entstanden.
Kann man denn auch ohne Fließbild eine funktionierende Gefahrenanalyse erstellen?
Ja.
Nein.
Okay. Wir sind uns nicht immer einig. Das läuft bei uns.
Was jetzt?
Also, der Sebastian hat schon recht. Also, ich brauche schon ein, wir nennen es jetzt hier Fließbild. Ich brauche schon einen Ablauf ich brauche eine Struktur in meinen Tätigkeiten, um eine Gefahrenanalyse hinzubekommen. Wenn ich jetzt hier so sage, geht's auch ohne Fließbild, dann will ich sagen, natürlich kann man aus unserer Tabelle, die wir haben, indem ich dann die Kreuze, die ich habe, wenn ich die verbinden würde, wäre es auch ein Fließbild. Ja, also wir unterscheiden uns da nicht so ganz von der, ich sag mal, Schulmedizin. Ja, wir gehen halt nur mit homöopathischen Dosen da dran, um es dem Betrieben leichter zu machen. So würde ich es erklären.
Ja. Und ich würde mich ja tatsächlich auch recht geben, es geht in der Theorie auch ohne. Nur da ich ja gleichzeitig GFSI-Auditor bin, nochmal hier offiziell, nein.
Da kommen wir mal zu dem Punkt der Mitarbeitenden. Das ist ja auch immer ein ganz wichtiges Thema, denn die sollen ja nachher auch entsprechend arbeiten. Wie wichtig ist es, die jetzt frühzeitig in die HACCP-Analyse einzubinden?
Das ist essentiell wichtig. Da kommt die Fachkompetenz her. Die Mitarbeiter wissen, was sie tun. Die kennen ihre Arbeitsschritte. Und es geht auch wieder um die Akzeptanz, wenn wir die HACCP-Studie von außen überstülpen, wenn wir als externer Berater oder Beraterin in Unternehmen gehen und sagen, ich schaue mir das jetzt mal an und dann baue ich für dich eine HACCP-Studie. Dann geht das völlig an dem Mitarbeiter vorbei und der konnte sich da nicht einbringen. Und deswegen finde ich das den falschen Ansatz, es so zu machen.
Auch für mich wäre das wirklich ein wichtiger Part, dass die Produktion mit eingebunden ist, auch für wirklich große Unternehmen. In den derzeitigen einschlägigen Empfehlungen von der EU ist es ja sogar dargestellt, dass im HACCP-Team auch die Produktion vertreten sein muss. Es ist natürlich nie genau definiert, was es ist und meistens ist es dann ein Produktionsleiter oder ein Abteilungsleiter, der dann mit im HACCP-Team ist. Aber Micha würde jetzt sagen, die ticken so wie ich, also die sind auch zu verkopft und dadurch werden viele, viele kleine Prozesse nicht mitgesehen und werden dann auch nicht mit berücksichtigt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch immer ganz gerne nochmal die Lebensmittelsicherheitskultur zitieren. Ja. Wenn wir wirklich einfache Mitarbeiter in das Konzept des HACCPs mit einbinden, dann fühlen sie sich gewertschätzt. Dann wissen sie, dass ihre Meinung wichtig ist. Und dadurch kommen wir erst aus meiner Sicht zu einer gut funktionierenden Lebensmittelsicherheitskultur. Und das sind auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Praxis. Wir geben den Mitarbeitern dieses Diagramm leer in die Hand und die schreiben das selber auf. Und sie können es einfach auch selber machen. Ne? Und das sogar ohne Lineal.
Sehr gut. Da möchte ich nochmal drauf eingehen, Herr Bäumle. Wie sieht das konkret aus in so einem kleinen Betrieb? Zum Beispiel in der Bäckerei, sagen wir mit 5 bis 10 Mitarbeitenden. Wie gehen Sie davor?
Ich gehe nochmal ganz kurz zurück auf das Haus. Also wir sind in der kleinen Bäckerei, die findet ja bestenfalls auch in einem Haus statt, hoffen wir. Und da müssen wir jetzt überlegen, was haben wir denn schon? Also wir setzen uns mit den Leuten zusammen, mit diesem berühmten weißen Blatt Papier und schreiben erstmal auf, was wir denn schon machen. Das ist ein Prozess, der dauert ein bisschen, weil da fängt das Überlegen im Unternehmen an. Und dann können die Mitarbeiter wirklich alles reinwerfen, was ihnen so einfällt. Da kommt Personalhygiene, da kommt Arbeitsplatzhygiene, da kommt Schädlingsbekämpfung, da kommt vielleicht sogar schon Fremdkörpermanagement, da kommt Schulung und so weiter rein. Also alles, was wir so an Prävention haben, packen wir erstmal auf den Tisch und dann stellen wir fest, Mensch, das ist ja ganz schön, dass wir zwar nicht nur das Hygienehaus haben, sondern dass wir einen großen Teil dieses Haus auch schon bewohnen und mit Lebensmittelsicherheit gefüllt haben. So, und das nächste ist jetzt, dass wir uns auf den Weg machen, die Schritte des HACCPs zu finden. Also wenn wir auf unserem weißen Blatt die Präventionsmaßnahmen aufgeschrieben haben, trägt der Mitarbeiter in die Tabelle Schritt für Schritt ein, was er macht. Das heißt, da kommen wir dann zu unserem Materialfluss, der die Basis für das weitere Ausfüllen der Tabelle darstellt. Mhm. Dabei haben wir uns, Sebastian und ich, ganz absichtlich dafür entschieden, jeden Punkt, den der Mitarbeiter beschreibt, in die Studie mit aufzunehmen. Wir haben, wenn ich Sie jetzt zeigen könnte, wenn Sie eine Studie sehen für Wareneingang, ne, für den Wareneingang, da hat der Mitarbeiter zu uns gesagt, ja, der Lieferant klingelt. Ja, dann haben wir das unter Prozessschritt 1 eingetragen, der Lieferant klingelt. Mhm. Weil es dem Mitarbeiter wichtig war, weil er nur so weiß, da kommt jetzt einer. So, dann schreibe ich eben daneben, ohne Auswirkungen auf das Produkt, ja, oder vorgelagerter Prozessschritt, dann kann ich den in meinen Gedanken schon wieder rausnehmen. Wichtig ist aber, der Mitarbeiter findet seine Gedanken in der Studie wieder. Mhm. Und deswegen ist es halt dann auch so, dass wir dann dadurch die Akzeptanz kriegen und auch nichts vergessen können. Weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, ist es unheimlich wichtig, jeden Schritt, den der Mitarbeiter macht, uns erklären zu lassen. Weil er ist im Endeffekt der Fachmann vor Ort und wir wollen nicht über die Köpfe der Fachleute hinweg entscheiden.
Nee, klar.
Ich das mal ergänzen darf, da hat man dann tatsächlich auch den Effekt, dass dann die Mitarbeiter auch untereinander sich das erklären. Und das ist, finde ich, absolut faszinierend.
Das finde ich jetzt auch nochmal spannend, diese Umsetzung in den kleineren Betrieben und die typischen Herausforderungen, die damit verbunden sind. Herr Bäumel, zum Beispiel, was sind jetzt aus Ihrer praktischen Erfahrung häufigste Hürden in kleinen Betrieben bei der Einführung von HACCP?
Jetzt sage ich wieder was ganz Böses. Ich erkläre es aber gleich. Alte Chefs.
Okay.
Ja. Oder ganz langjährige Mitarbeiter in verkrusteten Strukturen. Mhm. Warum sollen wir das machen? Das ist doch Blödsinn. Das haben wir noch nie gemacht. Da hat bisher noch keiner nachgefragt. Bei uns ist noch keiner krank geworden. Ja. Das sind so diese Gedanken, die, oder anders, da hat man sich vielleicht noch keine Gedanken gemacht, dass man die Lebensmittelsicherheitskultur leben will und muss und dass man auch die Sicherheit der Lebensmittel strukturiert nachweisen muss. Und dass es auch wichtig ist, dass wir uns Gedanken darüber machen, auch bei uns können Fehler passieren, es können Gefahren auftreten, manche Sachen können zum Risiko werden und alles, worüber wir uns vorher Gedanken gemacht haben, das kann später für unsere Kunden und Gäste nicht zum Nachteil werden. Und deswegen denke ich mal, das sind so die ersten Hürden, die wir haben. Dann haben wir natürlich auch so ein paar Mythen, über die man sich Gedanken machen muss. Das haben wir vorhin schon angesprochen. Also wenn das der Begriff HACCP fällt, dann ist das oft nur eine Reinigungs- und eine Temperaturliste und das war's dann. Ist vielleicht auch oft und falsch kommuniziert worden. Auch da will ich jetzt den Betrieben auch gar keinen großen Vorwurf oder so machen. Man muss sich einfach damit beschäftigen.
Da ist natürlich Ihr vereinfachter Ansatz sehr hilfreich, da er die Angst auch nimmt vor der Komplexität. Ich würde jetzt nochmal Herrn Sierczynski fragen. Was wünschen Sie sich in Audits im Hinblick auf praxisnahe HACCP-Systeme?
Ich muss schmunzeln wegen der Frage. Also ich würde mir wirklich tatsächlich wünschen, ein Qualitätsmanagement, das die eigene Studie verstanden hat und sie mit Leben füllen kann. Häufig erlebe ich es in Audits, dass das Unternehmen, dass das HACCP-Team die Studie nicht verteidigt. Ich denke, man hat sich doch Gedanken gemacht. Man weiß, warum man das drin hat. Aber warum verteidigt man das nicht? Und dann kommt sowas, das ich gerne auditorengetrieben nenne. Das heißt, nach jedem Audit wird die HACCP-Studie neu begonnen, neu angefasst, wieder etwas reingebracht. Und wenn ich dann in den nächsten Audit frage, warum ist das drinne? Ja, das hat ein Auditor halt so gewollt. Und das kann nicht richtig sein, weil die HACCP-Studie ist ein Werkzeug, mit dem der Betrieb als Lebensmittelunternehmer die Sicherheit der Lebensmittel gewährleistet. Und wir als Auditoren haben eigentlich nur die Aufgabe zu prüfen, ob es fachlich richtig angewendet worden ist. Aber wir haben nicht die Aufgabe, es zu verändern.
Also auch ein bisschen mehr Standing gegenüber dem Auditor, ne?
Ja, definitiv.
Und wie weit darf man Ihrer Meinung nach vereinfachen, ohne dass man jetzt die Wirksamkeit gefährdet?
Naja, der Gesetzgeber sagt zur Zufriedenheit der Behörde und nicht des Kunden und nicht des Auditors. Also da denke ich, ist ganz klar geregelt, wer hier das Sagen hat.
Ja, die Behörde hat das Sagen, aber ich glaube auch, die Zufriedenheit der Behörde ist auch nicht immer das Maß aller Dinge. Also man sollte als Lebensmittelbetrieb auch mal ein bisschen mutig sein und auch bei amtlichen Kontrollen vielleicht mal die zwei gefährlichsten Fragen stellen überhaupt. Erstens, warum? Mhm. Und zweitens, wo steht das? Und wenn man darüber dann anfängt zu diskutieren, wird man auch oft feststellen, dass die Mängel, die der Kontrolleur vielleicht in der Studie festgestellt hat, plötzlich gar nicht mehr da sind. Das meine ich damit. Natürlich, wir haben sehr, sehr viele sehr gut ausgebildete, hochmotivierte Kontrolleure, aber man darf sich dennoch nicht scheuen, auch mal mit den Kontrolleuren in der Diskussion zu gehen.
Ähnlich wie mit dem Auditor. An dem kann man üben, ja, Herr Sierczynski.
Genau. Genau, da halte ich doch glatt den Daumen hoch.
Jetzt kommen wir so ein bisschen zum Abschluss. Ich möchte Sie beide nochmal fragen, was ist eigentlich Ihr Wunsch für die Zukunft, für das HACCP in kleinen und mittleren Betrieben?
Also mein Wunsch wäre, dass HACCP genauso selbstverständlich erstellt, umgesetzt und gelebt wird, wie die Herstellung der wirklich qualitativ hochwertigen Produkte, die unsere Handwerksbetriebe und Lebensmittelbetriebe herstellen. Ich wünsche mir, dass die Betriebe selber in der Lage sind, ihre Gefahrenanalysen, also die HACCP-Studien durchzuführen, dass wir HACCP als Werkzeug zur Qualitätssicherung erkennen und es als solches nutzen. Und dass die Betriebe mit Freude an und in unserer Tabelle arbeiten und so ihre Studie machen können.
Mein Wunsch wäre tatsächlich für kleine und mittelständische Betriebe, wenn sie sich mit HACCP beschäftigen, dass sie verstehen oder dass sie weiterhin das Verständnis haben, dass Lebensmittel ein traditionelles Gut sind. Das ist mir persönlich auch bei meinem Hobby sehr, sehr wichtig. Lebensmittel sind keine Wegwerfartikel, Lebensmittel sind keine Billigartikel, sondern es geht hier um Sachen, in denen wir als Gesellschaft, in denen wir als Menschen sehr, sehr viel Grips reingestellt haben, sehr viel Emotionen reingesteckt haben. Und auch HACCP, das ist kein neues Werkzeug, das machen wir seit Jahrtausenden. Ja, und das ist so ein bisschen auch so nochmal mein Steckenpferd, wo ich sage, wir haben dem nur einen neuen Namen gegeben. Aber sichere Lebensmittel sind in der gelernten handwerklichen Praxis eine gelernte Methodik. Jeder, der eine Berufsausbildung als lebensmittelherstellende Person hat, kann sichere Lebensmittel herstellen. Was wir heute in der heutigen Zeit vielleicht ein bisschen mehr verknüpfen müssen, ist einfach den Gedanken zwischen dem sicheren Lebensmittel aus der Tradition und den neuen Abgabemöglichkeiten. Ich hatte mal so einen kleinen Part bei einer kleinen Alpensenderei, da ging es um mikrobielle Probleme. Und da war nachher so ein bisschen die Frage, um es ein bisschen kurz zu fassen, warum hatte ich denn bisher nie Probleme? Und da habe ich ihn gefragt, wie haben Sie denn bisher Ihre Produkte verkauft? Ja, sagt er, na hier regional, die sind in den Laden gekommen, haben sich diese Sachen geholt. Ja, sag ich. Und 3 Tage später war der Käse alle und da haben sie sich die neuen geholt. Und jetzt kommt einmal die Woche ein großer LKW, fährt ihre 2 Tonnen nach runter und erst nach 2 Wochen später ist der Käse erst in einem Laden. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was wir mit HACCP machen müssen, dass wir die traditionelle Herstellung auf die neuen Abgabemethodiken anpassen.
Sehr spannend, ja. Was sollten also die Zuhörerinnen und Zuhörer tun, damit sie morgen mit ihrer eigenen HACCP-Studie starten können?
Die Unterlagen downloaden.
Und uns bei Fragen eine Mail schreiben. Wir sind wirklich so hygieneverrückt, dass wir uns darüber freuen, wenn viele die Tabelle runterladen, wenn viele damit arbeiten. Wir freuen uns auch, wenn sie vielleicht die eine oder andere Frage haben und uns schreiben. Also wir garantieren, dass wir auch jede Frage gerne beantworten.
Sehr schön. Wunderbar. Natürlich werden wir die Tabelle bzw. den Link zur Tabelle in den Shownotes zur Verfügung stellen. Ich werde auch nochmal die E-Mail vom Fachkreis Lebensmittelhygiene, hinter dem Sie ja dann stecken, hineinschreiben. Ja, und ich danke Ihnen beiden für dieses sehr informative, inspirierende Gespräch und Ihr Engagement für ein entbürokratisiertes HACCP-System.
Sehr gerne und vielen Dank für Ihr Interesse.
Vielen lieben Dank. Es hat mich auch gefreut, hier dran teilnehmen zu dürfen.
Ja, und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht ist heute der Tag, an dem HACCP in Ihrem Betrieb ein Stück einfacher, aber nicht weniger wirksam wird. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Wiedersehen.
Vielen Dank, dass Sie Food Safety Talk gehört haben. Bleiben Sie dran für weitere Einblicke in die Lebensmittelkette. Bis zum nächsten Mal.